Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Immer wieder heißt es, wir werden immer älter. Gut, hoffentlich sind wir dann auch gesund. Darum kümmert sich die Geriatrie, die Altersmedizin. Und die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie ist nun selbst in die Jahre gekommen. 40 Jahre ist sie nun schon alt. Zeit zurückzublicken. Schauen wir uns die Festschrift genauer an, auch im Hinblick, welche Erkenntnisse in dieser Zeit gewonnen wurden. Also ob das bisher gesammelte Wissen wirklich Neues geschaffen hat. Wir tauchen heute also tief ein in die Jubiläumspublikation 40 Jahre Deutsche Gesellschaft für Geriatrie, kurz DGG. Gefragt, gereift, gestärkt, so der Titel. Erschienen in der Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. Wir wollen für Sie herausfinden, was hat diese Fachgesellschaft in 4 Jahrzehnten bewegt, welche Steine lagen im Weg und was heißt das für die Versorgung älterer Menschen heute? Und vielleicht auch für Sie ganz persönlich morgen.
Ja, vielleicht bevor wir auf die 40 Jahre schauen, sollten wir kurz klären, worum geht's bei Geriatrie überhaupt? Viele denken ja, das sei einfach Medizin für Alte. Aber das ist viel zu kurz gegriffen.
Das hört man oft, ja.
Genau. Im Kern geht es um die Behandlung von Menschen, die oft mehrere Krankheiten gleichzeitig haben. Multimorbidität nennen wir das. Und dadurch sind sie im Alltag eingeschränkt, vielleicht sogar von Pflegebedürftigkeit bedroht.
Okay.
Das Hauptziel ist deshalb, ihre Selbstständigkeit und ihre Lebensqualität zu erhalten oder wieder zu verbessern. Es geht eben nicht nur um die eine Krankheit, sondern um den ganzen Menschen, auch sein Umfeld.
Also ein ganzheitlicher Ansatz?
Richtig. Geriater schauen auf typische Probleme im Alter. Wir nennen das geriatrische Syndrome. Dazu gehören Stürze, Inkontinenz, Probleme mit der Beweglichkeit, Gedächtnisprobleme, Demenz natürlich oder auch so eine allgemeine Gebrechlichkeit. Frailty sagt man dazu.
Frailty, ja.
Und deshalb sind Rehabilitation und eine aktivierende Pflege, also eine Pflege, die zur Selbstständigkeit anregt, absolut zentral in der Geriatrie.
Okay, das macht klar, warum das Fach so wichtig ist. Gut, wenn wir jetzt auf die DGG schauen, wie ging das denn los? 1985, war das ein einfacher Start?
Naja, nicht wirklich. Also gegründet wurde sie am 2. März 1985 in Essen. 50 Ärzte waren das. Und das war eine ganz bewusste Abspaltung von der DGGG, der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, die es schon gab und die breiter aufgestellt war.
Ach so, es gab schon was Ähnliches?
Ja, aber interdisziplinärer. Die neue DGG wollte einen klaren Fokus auf die medizinischen Aspekte legen. Das war die Idee.
Um was stand auf der Gründungsagenda? Was waren die Ziele?
Die Festschrift nennt da 4 Kernziele. Erstens, die Geriatrie in Wissenschaft und Politik stärker zu positionieren. Klar.
Mhm.
Zweitens, Wissen weitergeben. Durch Fortbildungen, Tagungen, sowas. Drittens, und das wird uns noch beschäftigen, einen eigenen Facharzt für Geriatrie durchzusetzen.
Ah, der Facharzt, das ist ja bis heute ein Thema, oder?
Absolut, ja. Und viertens eben, die Altersmedizin als eigenständigen Bereich zu etablieren, in Diagnose, Behandlung und Reha. Man wollte, dass die Altersmedizin auf eigenen Füßen steht, um es mal so zu sagen.
Klingt nach einem vollen Programm. Gab es da direkt Gegenwind oder praktische Hürden?
Naja, es entstanden zwar erste geriatrische Kliniken, aber die Finanzierung war oft, naja, wackelig. Die Pioniere mussten richtig um Anerkennung kämpfen, auch gegen Widerstände aus anderen etablierten medizinischen Fächern.
Aha.
Die DGG musste also von Anfang an auch berufspolitisch aktiv werden. Das war vielleicht gar nicht so geplant. Die Quelle erwähnt hier I. Füsken, einen der frühen Professoren, der wohl oft geholfen hat, wenn Abteilungen vor Ort ums Überleben kämpften.
Das klingt ja fast nach Wild-West-Zeiten in der Medizin. Woher nahmen diese Pioniere denn ihr Wissen? Gab es da schon Lehrbücher?
Kaum. Das ist ein spannender Punkt. Die mussten sich vieles selbst beibringen. Die Festschrift zitiert da C. Lucke, einen frühen Präsidenten, sehr treffend, waren wir reine Autodidakten.
Autodidakten, okay.
Das Wissen kam oft aus dem Ausland. Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Niederlande. Man ist dann für kurze Hospitationen dorthin gefahren. Muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn. Man baut ein Fach auf und muss gleichzeitig im Ausland lernen.
Genau. Und ein wichtiger Treffpunkt waren die internationalen Symposien in Frankfurt, die HRNA organisiert hat. Da hat man sich ausgetauscht, auch über neue Ideen wie Tageskliniken. Die erste gab es übrigens schon 1978, also noch vor der DGG-Gründung.
Sie mussten also lernen und gleichzeitig lehren. Hat die DGG dieses frisch erworbene Wissen denn auch schnell weitergegeben?
Und wie? Die Publikation beschreibt eine wirklich enorme Fortbildungsaktivität. Überall im Land, auch in den neuen Bundesländern nach der Wende. Und ganz wichtig, nicht nur für Ärzte, sondern auch für Pflegekräfte, Therapeuten, sogar Angehörige. Oft mit Unterstützung der Industrie, muss man sagen.
Und was waren das für Themen?
Sehr praxisnah, Ernährung, im Alter, Impfen, Wundversorgung, solche Dinge. Besonders waren wohl interprofessionelle Workshops, oft direkt in Pflegeheimen, mit hunderten Teilnehmern.
Das ist bemerkenswert.
Ja, Klömmel, Lucke wird dazu zitiert. Welche andere ärztliche Organisation hat dies denn bisher gemacht? Das zeigt diesen breiten Ansatz. Parallel entstanden auch erste Publikationen, Zeitschriften. Auch hier war IF Füsken wohl eine treibende Kraft, hat auch Nachwuchs gefördert.
Das klingt alles sehr praxisorientiert. Wie sah es denn mit der wissenschaftlichen Fundierung aus? Kam die auch schon in Gang?
Das brauchte Zeit. Es gründeten sich zwar erste Arbeitsgruppen, zum Beispiel zu Schlaganfall oder Inkontinenz. Und die Präsidenten forderten ab 1993 auch Leitlinien nach wissenschaftlichen Standards. Aber die ersten evidenzbasierten Leitlinien, also die wirklich auf Studien beruhen, die kamen erst später. Zum Beispiel 2004 zur Ernährung.
Also hat die Wissenschaft am Anfang etwas hinterhergehinkt?
Ja, es gab anfangs auch Kritik am wissenschaftlichen Niveau. Ernest Lang wird zitiert mit der Frage, woher sollte dieses aus dem Nichts entstehen? Die Priorität lag klar auf dem Aufbau. Strukturen schaffen, Leute fortbilden.
Was waren denn so die wichtigsten Meilensteine dieser ersten, sagen wir mal, Aufbauphase bis etwa 2001? Gab es da schon echte Durchbrüche?
Doch, da gab es einige bemerkenswerte Dinge. Schon 1990/91 entstand in Essen die erste Demenzstation mit einer Memory Clinic, initiiert von HG Nehn.
Memory Clinic? Schon so früh?
Ja, das war wirklich visionär. Damals war Demenz oft eher ein Grund, jemanden nicht geriatrisch zu behandeln. 1992 etablierte T. Nikolaus das Comprehensive Geriatric Assessment, das CGA. Das ist dieses standardisierte Verfahren, um die vielen Probleme älterer Patienten systematisch zu erfassen. Heute ein Kernstück der Geriatrie.
CGA, genau.
Dann führte Brandenburg 1996 als erstes Bundesland einen Facharzt ein, dank R. Neubart. Die ersten Lehrbücher kamen um die Jahrtausendwende. Und C. Sieber, der 2001 einen Lehrstuhl in Erlangen-Nürnberg übernahm, hat die internationale Vernetzung stark vorangetrieben. Man fing auch wieder an, mehr mit anderen Gesellschaften wie der DGG oder dem Bundesverband Geriatrie, dem BVG, zu kooperieren.
Okay, nach dieser Pionierzeit kam dann eine Phase, in der die Wissenschaft wichtiger wurde, richtig? So ab 2002 bis etwa 2010?
Genau. Die DGG führte die Rotation im Präsidentenamt ein. G. Kolb war da der Erste. Und der Schwerpunkt verlagerte sich klar auf wissenschaftliche Evidenz. Man sieht das an der ersten DGG-Leitlinie mit hoher Evidenzstufe zur Ernährung 2004 zusammen mit der Ernährungsmedizin.
Mhm.
Die DGG brachte ihre Expertise auch in nationale Versorgungsleitlinien ein für große Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herzinsuffizienz. Das war wichtig. International beachtet wurde die FORTA-Liste von M. Wehling 2009. Das ist ein System, das hilft zu beurteilen, welche Medikamente für Ältere gut sind und welche eher nicht.
Ah ja, die Medikamentenfrage bei Älteren ist ja komplex.
Absolut. Und ganz wichtig für die Zukunft. Das Forschungskolleg Geriatrie der Robert-Bosch-Stiftung startete. Eine echte Talentschmiede für den Nachwuchs.
Hat sich diese wachsende Bedeutung denn auch im Medizinstudium gezeigt?
Jein. Also 2004 wurde die Medizin des Alterns zwar Pflichtfach im Studium, Querschnittsfach Q7 hieß das, aber, und das ist bezeichnend, der Begriff Geriatrie fehlte explizit.
Wie bitte? Warum das?
Es wurde eher als Allgemeingut betrachtet, dass verschiedene Fächer halt so nebenbei mitlehren könnten. Das zeigt schon, dass die volle Anerkennung als eigenes Fach noch nicht da war.
Verstehe. In diese Zeit fiel ja auch diese Riesenumwälzung im Gesundheitssystem. Die Einführung der Fallpauschalen der DAGs. Wie kam die Geriatrie damit klar? Das ist ja oft schwierig für Fächer, die auf ganzheitliche Behandlung setzen.
Das war ein ganz kritischer Moment, ja. 2004 kamen die DAGs. Für die Geriatrie war es überlebenswichtig, dass eine spezielle Komplexpauschale durchgesetzt wurde. Der OPS-Code 8550.
Für die geriatrische Frührehabilitation im Krankenhaus?
OPS 8550, okay.
Das gelang, weil man Studien vorlegen konnte, die den Nutzen der geriatrischen Behandlung zeigten. Und hier war die enge Zusammenarbeit zwischen der DGG und dem Bundesverband Geriatrie, dem BVG, absolut entscheidend. Die haben diese Pauschale mitgestaltet.
Also ohne diesen Code hätte die Geriatrie in den Krankenhäusern wohl kaum überlebt. Oder zumindest nicht in der Form. Das war existenziell.
Aber für die DGG als Gesellschaft selbst lief es finanziell nicht immer rund.
Nein, leider nicht. Gegen Ende dieser Phase, so um 2010, rutschte die DGG in eine ernste Budgetkrise. Anzeigen und Sponsoring-Einnahmen brachen weg. Das war schmerzhaft. Man musste die eigenen Zeitschriften einstellen. Gleichzeitig hat man aber den Wechsel zur Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, der CCG, vorbereitet. Langfristig war das gut, wegen Impact-Faktor und Bündelung der Kräfte.
Das klingt nach einer echten Zerreißprobe. Wie ist die DGG da wieder rausgekommen? Das führt uns ja in die dritte Phase, so von 2011 bis 2019.
Ja, diese Phase begann tatsächlich mit einem Paukenschlag. 2011 musste die Gericom GmbH Insolvenz anmelden. Das war eine Tochtergesellschaft der DGG für Zeitschriften und Tagungen.
Oh je.
Das war brandgefährlich, weil durch die Vermischung der Finanzen plötzlich die Gemeinnützigkeit der DGG selbst auf dem Spiel stand. Die Quelle spricht von einem Krimi und dem Worst Case, Auflösung der DGG. Die Stimmung muss am Boden gewesen sein.
Eine existenzielle Krise also. Aber offenbar auch ein Weckruf. Ein Moment zum Aufräumen.
Absolut. Man hat die Krise für eine grundlegende Professionalisierung genutzt. Neue Verträge für Pressearbeit, für die Tagungsorganisation. Die ZTG wurde das offizielle Organ. Und wichtig, Artikel wurden jetzt unabhängig begutachtet, peer-reviewed. Das sicherte die wissenschaftliche Qualität.
Also ein Schritt nach vorne, erzwungen durch die Krise.
Genau. Es war ein Kraftakt, aber es gelang. Die Gemeinnützigkeit wurde gerettet, Satzungsprobleme gelöst, das Insolvenzverfahren 2016 beendet. Die Quelle nennt hier die Sekretärin A. Quetkat und den Schatzmeister U-Team als wichtige Akteure.
Und während dieser internen Aufräumarbeiten ging es fachlich auch weiter, hat die Geriatrie weiter an Profil gewonnen.
Naja, erstaunlicherweise ging es auch da gut voran. 2011 wurde erstmals über das Co-Management von Unfallchirurgen und Geriatern berichtet, also die gemeinsame Behandlung von älteren Unfallpatienten. Ein Modell, das später sehr erfolgreich wurde.
Alterstraumatologie, ja?
Richtig. Eine Nachwuchsförderung wurde gegründet. Der Kongress 2012 im ehemaligen Bundestag in Bonn brachte große Medienaufmerksamkeit. Ein wichtiges Signal nach der Krise. K. Hauer publizierte eine international beachtete Studie zur Mobilitätsförderung bei Demenz. Erste Kliniken ließen sich als Alterstraumazentren zertifizieren, gemeinsam mit den Unfallchirurgen. Und U-Team stellte das ISA-Papier vor, ein wichtiges Screening-Instrument für die Notaufnahme. Also um Risikopatienten früh zu erkennen und dann gezielt geriatrisch weiter zu behandeln.
Und die Verankerung an den Unis? Ging der Ausbau gar weiter?
Ja, deutlich. Es kamen weitere Lehrstühle dazu. Gefördert durch die Robert-Bosch-Stiftung und das Bundesforschungsministerium, BMBF. In Heidelberg, Göttingen, Aachen, Oldenburg, Greifswald, Halle, Ulm.
Also eine richtige Welle an neuen Lehrstühlen.
Ja. Die Zahl der Lehrstuhlinhaber wuchs und die trafen sich dann auch regelmäßig, um sich abzustimmen. Geriatrische Inhalte wurden auch im Nationalen Lernzielkatalog für Mediziner, NKLM, fester verankert. Ein Höhepunkt war sicher der große Europäische Geriatriekongress, der EuGMS, 2018 in Berlin.
Die Alterstraumatologie, also die Versorgung älterer Unfallpatienten, das scheint ja ein echtes Erfolgsmodell dieser Zusammenarbeit geworden zu sein.
Absolut. J.J. Heppner nennt sie in der Quelle einen Prototyp interdisziplinärer und interprofessioneller Kooperation. Hier zeigt sich wirklich, was Geriatrie leisten kann, wenn sie Hand in Hand mit anderen Fächern arbeitet und Mitverantwortung übernimmt.
Also nicht nur beraten, sondern mitmachen.
Genau. Und diese Kooperation wurde dann auch auf die Intensiv- und Notfallmedizin ausgeweitet. Es gab ein gemeinsames Konsenspapier und wichtig, die DGG veröffentlichte ihre erste eigene S1-Leitlinie zum geriatrischen Assessment.
ein Zeichen für wachsende wissenschaftliche Eigenständigkeit.
Und dann kam die vierte Phase ab 2020, die ja stark von der Corona-Pandemie überschattet wurde. Wie hat die Geriatrie diese Zeit erlebt?
Das war natürlich eine extreme Belastungsprobe. Die Geriatrien und Geriater standen an vorderster Front. Die Sterblichkeit unter den älteren Patientinnen und Patienten war ja furchtbar hoch.
Ja, das war dramatisch.
Die DGG zeigte sich aber organisatorisch gut aufgestellt. Sie nutzt ihre Netzwerke gerade zur Intensiv- und Notfallmedizin, zu DIVI. Sie hat viel und schnell publiziert, Stellungnahmen herausgegeben. Die Medienpräsenz war riesig. Aber, und das ist ein Wermutstropfen, die Quelle berichtet, dass die Politik die Expertise der DGG, zum Beispiel bei Warnungen vor den Folgen der Isolation älterer Menschen, kaum abgefragt hat.
Das ist ja erstaunlich, gerade in der Situation. Gleichzeitig gab es Berichte über Klinikschließungen, obwohl der Bedarf doch riesig war. Ein Widerspruch.
Ja, die Quelle nennt das ein Versorgungsparadox. Trotz des offensichtlichen Bedarfs mussten geriatrische Abteilungen schließen. Das wird als Kahlschlag mit Langzeitfolgen beschrieben. Die DGG hatte auch immer wieder darauf hingewiesen.
Konnte sich die Geriatrie denn in dieser Krisenzeit trotzdem weiterentwickeln? Forschung und Lehre standen ja sicher auch unter Druck.
Erstaunlicherweise ja, es gab Fortschritte bei der digitalen Geriatrie, Projekte dazu von C. Becker zum Beispiel, eine wichtige Meta-Analyse zum Assessment in der Notaufnahme von A. Quidcat. C. Becker war auch an internationalen Leitlinien zur Sturzprävention beteiligt. Ein echter Highlight war die Gründung der jungen Geriatrie 2022. Die hatte sofort über 100 Mitglieder. Das zeigt doch, dass das Fach lebt und attraktiv ist für den Nachwuchs.
Das ist ein gutes Zeichen.
Absolut. Das Netzwerk der inzwischen 14 Lehrstuhlinhaber etablierte sich mit regelmäßigen Treffen. Und ein echter Meilenstein. 2024 erschien die erste von der DGG selbst initiierte S3-Leitlinie zum Comprehensive Geriatric Assessment, zum CGA. Unter Federführung von M. Denkinger.
S3-Leitlinie, das ist die höchste Stufe, oder?
Genau, das ist wichtig. Die DGG erarbeitet jetzt selbst die höchste Evidenzstufe für ihre Kernmethoden. Das zeigt Reife. Auch ein neues Lehrbuch kam heraus und Geriatrie fand Eingang ins Curriculum der Notfallmedizin.
Wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen nach 40 Jahren DGG, was wurde aus den Gründungszielen von damals? Hat sich die viele Arbeit gelohnt?
Schauen wir sie mal durch. Ziel 1 war ja Positionierung in Wissenschaft und Politik. Da ist enorm viel erreicht worden. Die Geriatrie hat eine solide wissenschaftliche Basis in wichtigen Bereichen. Ernährung, Trauma, Assessment. Die 14 Lehrstühle sind ein starkes Signal.
Ja.
Die DGG ist an über 50 Leitlinien beteiligt, entwickelt zunehmend eigene. Die internationale Vernetzung ist top. Politikberatung findet statt, auch wenn da vielleicht noch mehr ginge. Die Quelle sagt es ja pointiert. Wo Politik Exzellenz sucht, kann sie bei der DGG gefunden werden.
Okay. Ziel 2, die Wissensvermittlung.
Durchgehend eine Stärke. Tagungen, die Fachzeitschrift, unzählige Fortbildungen, heute auch Webinare. Das lief und läuft sehr gut.
Ziel 3, Eigenständigkeit der Altersmedizin.
Auch da. Das Fach ist in den Kliniken etabliert, akademisch verankert. Die Kernkompetenzen, Assessment, Reha, Teamarbeit sind klar definiert.
Aber?
Jetzt kommt das große Aber, nehme ich an.
Der Facharzt für Geriatrie, das vierte Gründungsziel von 1985.
Genau das. Das ist wirklich das große, unerreichte Ziel. Es ist schon ein Paradox. Einerseits hat die Geriatrie ihre wissenschaftliche und klinische Expertise ja eindrucksvoll bewiesen. Es gibt Lehrstühle, Habilitationen. Andererseits fehlt bis auf 3 Bundesländer der bundesweit anerkannte Facharzttitel.
Woran liegt das?
Die bestehende Zusatzweiterbildung ist uneinheitlich. Die Quelle spricht von Verwässerung. Das frustriert viele Mitglieder. Gerade auch den Nachwuchs, der sich den Facharzt wünscht für mehr Anerkennung, mehr Gewicht nach außen. Obwohl es Zusagen von Ärztefunktionären gab, scheiterte die Umsetzung bisher am Föderalismus. Also an den Länderärztekammern. Die müssen das umsetzen.
Also ein politisches Problem?
Im Grunde ja. Aber es gibt Hoffnungsschimmer. Wichtige Fachgesellschaften wie die Internisten und Neurologen unterstützen das Anliegen jetzt. Man strebt eine gemeinsame Strategie an. Aber Fakt ist, Deutschland hinkt hier im europäischen Vergleich deutlich hinterher.
Fassen wir die wichtigsten Punkte für Sie noch einmal zusammen. Geriatrie ist also ein komplexes Fach, das ganzheitlich auf ältere Menschen schaut und entscheidend ist für deren Lebensqualität und Selbstständigkeit. Die DGG war in den letzten 40 Jahren der Motor dieser Entwicklung in Deutschland. Sie hat sich durch Krisen gekämpft und ist wissenschaftlich gereift. Es gab riesige Fortschritte, weg vom reinen Erfahrungswissen hin zu wissenschaftlich fundierten Methoden, etwa in der Ernährungstherapie, der Versorgung nach Knochenbrüchen oder dem systematischen Erfassen von Problemen, dem Assessment. Das Teamwork verschiedener Berufe ist zentral. Aber große Baustellen bleiben. Diese guten Methoden müssen noch viel breiter umgesetzt werden, auch außerhalb der Klinik. Und die Anerkennung als eigener Facharzt steht eben weiter aus. Die Quelle formuliert es ja griffig: Geriatrie ist ein Bollwerk gegen Pflegebedürftigkeit.
Ja, rückblickend kann man sagen, 40 Jahre DGG, das ist die Geschichte einer Entwicklung von einer Anfangs, naja, eher ungeliebten Wissenschaft, wie es IFÜSEN mal nannte, zu einer wirklich anerkannten, international vernetzten Fachgesellschaft. Der Titel der Festschrift »Gefragt, gereift, gestärkt« trifft es ziemlich gut. Die DGG steht heute organisatorisch solide da, mit starken akademischen Strukturen, dem Wissenschaftsforum Geriatrie, der jungen Geriatrie, also engagiertem Nachwuchs. Sie hat bewiesen, dass sie Krisen meistern kann. Und der Dank dafür gebührt, wie C. Sieber betont, all jenen, die das über die Jahrzehnte aufgebaut haben.
Und was ist der Ausblick, der Appell am Ende?
Geriatrie ist einfach unverzichtbar, um die komplexen Gesundheitsprobleme einer alternden Gesellschaft zu bewältigen. Sie braucht eine starke Stimme wie die DGG. Das Ziel bleibt eine eigenständige Altersmedizin in Diagnose, Therapie und Rehabilitation und zukünftig sicher auch noch stärker in der Prävention. Also im Vorbeugen von Altersproblemen.
Und damit sind wir am Ende unseres Einblicks in 40 Jahre Geriatrieentwicklung in Deutschland. Zum Schluss geben wir Ihnen noch einen Gedanken mit auf den Weg. Wir haben gehört, wie etabliert und wissenschaftlich fundiert die Geriatrie inzwischen ist. Gerade bei der Versorgung älterer Unfallpatienten zeigt sie klare Vorteile. Gleichzeitig werden wir alle immer älter. Warum, glauben Sie, fehlt in Deutschland, anders als in vielen Nachbarländern, immer noch die volle Anerkennung durch einen bundesweiten Facharzt? Und welche Konsequenzen könnte das langfristig für die Versorgung von uns allen haben, wenn wir selbst einmal auf geriatrische Expertise angewiesen sind?
Das war der Podcast Wissenschaft, Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.